Ich habe vor 2 Wochen bei uns im letzten Gottesdienst über die Geschichte geredet, wo die Jünger auf den See gefahren sind, weil Jesus ihnen gesagt hat, dass sie auf den See fahren sollen. Ja? Und sie haben dort den Sturm erlebt, einfach kurz als Wiederholung. Und sie haben versucht, irgendwie zurechtzukommen und ist ihnen aber nicht gelungen. Und dann ist Jesus ihnen erschienen auf dem Wasser. Und sie haben ihn eigentlich erst gar nicht erkannt. Aber dann hat Jesus den Sturm gestillt und sie waren am Ufer. Und wir wollen heute da noch ein bisschen mehr darüber reden. Und weil Jesus hat zu ihnen nachher gesagt, warum ihnen das nicht möglich war, gegen den Sturm anzugehen. Das behaltet ihr jetzt im Hinterkopf und die Antwort gebe ich euch ein bisschen später. Ich möchte aber jetzt mit einem anderen Bibelvers beginnen, und zwar in Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Und da heißt es: Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Was sagt uns dieser Vers? Ja, das ist eine Anweisung zum Glücklichsein. Ja, ich glaube, wenn man sowas rausbringen würde, so 3 Punkte zum Reich und glücklich sein, da könnte man richtig Millionär werden, ne? Aber eigentlich steht es alles hier drinnen. Ja, die Anleitung ist hier im Wort Gottes drin. Und zwar steht da, wenn wir unser Auge, unser inneres Auge, halt, das heißt unsere Konzentration darauf richten, Gott zu finden und an sein Wort zu denken, dann ist das sehr gewinnbringend. Also das geht nicht darum, wie manchmal Menschen denken, ja, wenn ich da in die Kirche gehe und da sagen sie nur, das muss man und das muss man und das muss man und das muss man. Du kannst auch anders sehen. Wenn du bestimmte Dinge einhältst und tust, dann ziehst du einen Gewinn draus. Und hier steht, dein Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also das steht nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen Stellen in der Bibel, dass wenn wir nach seinem Wort laufen, nach seinem Willen laufen, nach dem Willen Gottes, dass wir dann erleben, wie Wohlergehen und Gesundheit und Heilung in unser Leben einzieht. Das passiert aber nicht, das ist nicht so ein Instant-Ding, ja, sondern das passiert, wenn wir, heißt hier die Schrift, unter den Willen Gottes nicht aus den Augen lassen. Wenn wir das in unserem Herzen bewahren. Nicht, wenn wir mal am Sonntag in die Kirche gehen und Predigt hören oder wenn wir mal schnell irgendwas lesen. Ja? Das ist zwar nicht schlecht, aber den Gewinn für dein Leben ziehst du daraus nicht. Ja? Und es war eben auch so gut, was der Heilige Geist in Theo halt schon vor dem Gottesdienst gezeigt hat. Er hat ja nicht gewusst, was ich predige, aber es ist tatsächlich so. Den Gewinn ziehst du nicht daraus, dass du kannst den weltbesten Prediger hören. Du wirst keinen Gewinn draus ziehen, wenn du am nächsten Tag schon vergessen hast, was er gesagt hat. Ja, dann wirst du keinen, da kann der so gut, da kann der sich die Seele aus dem Leib predigen. Ja, es wird dir nichts helfen, wenn du nicht drüber nachdenkst und überlegst, was heißt es für mich, was heißt es für mein Leben, was kann ich dafür tun, dass ich dieses Ziel erreiche. Sein Wort, Gottes Wort ist sein Wille und er möchte, dass wir darüber nachdenken, ja, und dass wir mehr über Gott und seinen Willen nachdenken als über alles andere. Du wirst dich vielleicht wundern, ja, wie soll denn das gehen? Ich muss 8 Stunden arbeiten und so, da kann ich ja nicht die ganze Zeit über das Wort Gottes nachdenken. Aber ich bin mir sicher, dass es genügend Lücken gibt. Genügend Lücken, dass du die Schwerpunkte verändern kannst. Dass du nicht die ganze Zeit nur an die weltlichen Dinge denkst Und dort, wo du dich konzentrieren musst bei der Arbeit, ist es ganz klar, dass du dort nicht ans Wort Gottes denken kannst. Aber du machst mal eine Pause oder gehst mal auf Toilette oder hast einen Feierabend. Was machst du denn dann da alles? Worüber denkst du denn danach? Ich weiß, dass die Predigt heute Morgen sehr herausfordernd ist, aber es liegt ja an jedem selber, wie er leben möchte. Verstehst du, du musst das alles nicht machen. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Kannst du leben, wie du willst, aber du erntest auch das, was du sähst. Oder du fährst die Ernte heim von dem, wie du lebst. Und ich auch. Ja, also von daher nimm es locker, aber überleg dir, ob dir vielleicht dein Leben so nicht so gefällt. Ob du sagst, hey, das wäre noch verbesserungsbedürftig. Ja, das könnte noch besser laufen. Und es geht eben nicht heute auf morgen, sondern es geht da, dass du Schritt für Schritt immer mehr konzentrierst dich darauf, was sagt denn Gott? Und auch während der Arbeit, wenn dein Chef hässig ist am Montagmorgen, dann kannst du entweder dich aufregen und zu allen Kollegen rennen und dich darüber auslassen, oder du kannst so handeln, wie Gott es sagt, und sagen, ich segne den jetzt gerade extra heute. Mit Frieden, ich segne ihn mit Liebe. Ich sag schnell ein freundliches Wort. Ja? Am Ende wirst du dir selber helfen, weil wenn der nicht so hässig ist, dann hast du auch deine Ruhe und deine Arbeit tun. Verstehst du? Es kommt immer darauf an, von welcher Seite wir Dinge sehen. Also das Wort Gottes oder der Wille Gottes, was er zu dir sagt, wird nur dir nützen in deinem Leben, wenn du wirklich Zeit darüber verbringst, wenn das wirklich auch Raum einnimmt in deinem Leben und nicht gleich wieder vergessen ist. Das ist wie mit Essen. Ja? Essen hilft deinem Körper nur, wenn du es in den Mund reinsteckst und dann kaust und dann wird es verdaut. Dann hilft es deinem Körper. Wenn du irgendwas in der Kapsel nimmst und es durch deinen Körper durchgeschossen ist und hinten wieder rauskommt, hast du gar nichts davon. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es muss verstoffwechselt werden. Ja? Und im Vers 23 heißt, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber da heißt dann noch mehr als alles, was man so. Achso, das habe ich gar nicht gelesen. Ja, jetzt lese ich es. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also das heißt, mehr als alles andere, was man sonst behütet, sollen wir unser Herz behüten. Weil dort, das ist wie so eine Schaltzentrale, wie so ein, da wo es ganz wichtig ist, ja, wo Dinge entschieden werden, wo langfristige Auswirkungen hat, das passiert innen drin in deinem Herzen. Das passiert nicht in deiner Firma oder in der Weltpolitik oder da so viele Dinge haben wir nicht im Griff. Ja, aber wo du persönlich hingehst, das hast du im Griff. Ja? Das heißt, mehr als alles andere, was behüten wir nicht alles? Wir behüten ja extrem unsere Handys, oder? Ja, die behüten ja, also wie unseren Augapfel behüten wir unsere Handys, oder? Oder was weiß ich, wo halt dein Hobby ist oder so. Jemand, der Briefmarken sammelt, der kann schon ja nicht zum Kaffee gehen, ohne dass er da seine Dinger bringt und sagt, schau mal da, ja, und der wieder ersteigert, stell dir vor, und da habe ich so Glück gehabt, und schau mal, und die, kennst du die? Und weißt du, können wir stundenlang Zeit damit verbringen. Das behüten wir. Nimm dem seine Dinger weg, da ist der ruiniert. Ja. Und wenn du jetzt so lachst, dann vielleicht hast du auch so eine Dinger, die man dir nicht wegnehmen kann. Oder? Ja, wir sind heute Morgen alle gemeint. Ja, was ist dir so wahnsinnig wichtig, dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst? Und sag jetzt nicht, nee, sondern ehrlich, mach mal einen Test. Steck dir mal ein Notizbuch in deine Tasche und schreib mal so ein bisschen auf, wenn du dich dabei ertappst, über welche Dinge du nachdenkst. Da würde ich mich echt wundern. Ich habe manchmal schon Leuten gesagt, die zu mir kommen um Gebet und sagen, und ich sage, du musst deine Bitterkeit überwinden, du musst deinen Zorn überwinden. Ja, nee, habe ich gar nicht, denke ich gar nicht. Und dann sage ich, schreib es dir mal auf. Und dann schaust du am Abend, wie oft du anders gedacht hast. Aber wenn du öfters anders denkst, was Gott sagt, dann werden sich die Dinge eben verändern. Wenn du deinem Zorn oder deiner Bitterkeit nachgibst, da verändert sich ja nichts. Außer, dass es dir nicht gut geht. Wir wissen alle, dass man dann krank wird und dass man, ja, und dass davon gar nichts besser wird. Ja. Aber wenn wir unser Herz behüten, so behüten wir unser Herz, ja, dass wir über das nachdenken, was gut ist, ja, dann werden wir auch mehr erleben, wie Gott eingreift. Und es heißt, dass dieses Herz, dass dort die Quelle des Lebens sitzt. Möchten wir leben? Oder möchten wir nur so dahintümpeln? Ihr wisst ja, ich bin ja schon seit längerem an dem Thema dran, aber ich denke, das brauchen wir alle, dass wir immer wieder daran erinnert werden, dass Gott mehr für uns hat. Das vergisst man manchmal. Da tut man ihm dienen und will das und dienen und dienen und das und selbst. Und vor lauter Dienen verlierst du die Beziehung. Ich rede jetzt nicht mal von Leuten, die gottlos sind oder nichts für Gott tun. Auch die für Gott was tun. Du kannst so viel machen und tun und dienen, bis du ausgebrannt bist und Gott gar nicht mehr erlebst. Auch da muss man drauf aufpassen. Ich habe jetzt zwei Beispiele, was passiert, wenn wir unser Herz nicht behüten. Wir lesen in Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke. Also, heute, wenn der Heilige Geist spricht, verhärtet eure Herzen nicht. Und das ist, was passiert, wenn du dein Herz nicht behütest. Dann verhärtet dein Herz. Du musst jetzt nicht erschrecken. Ich sage jetzt nicht, wenn man ein hartes Herz hat, dass man brutal und eiskalt, wir denken immer, oh, jemand hat ein hartes Herz, der geht über Leichen und so. Das ist nicht das biblische Verständnis über ein hartes Herz. Es können auch zum Beispiel nur Teilbereiche von deinem Leben sein, wo du verhärtet bist. Oder mir sage auch vielleicht blockiert bist. Oder wo du Gott nicht dran lässt. Ja? Es ist so wichtig, dass wir reagieren, wenn der Heilige Geist redet. Und es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, reagiert. Sonst geht es euch so wie denen in der Wüste, die harte Herzen bekommen haben. Und die haben ja dann die Verheißung nicht erlebt, die ihnen zugesagt worden ist. Also was heißt es, wenn Gott redet? Wenn Gott zum Beispiel Sachen aufdeckt. Wenn Gott dir was zeigt und sagt, da ist ein Punkt in deinem Leben, da machst du schon so lange dran rum, tu doch das erledigen. Und weißt du was, ich bin überzeugt davon, wenn der Heilige Geist dir Sachen sagt, dann gibt es auch Gnade dafür, dass es erledigt werden kann. Er verlangt nicht was von dir, was du nicht kannst. Und ich habe so gedacht, wo ich mich für Jesus neu entschieden habe, also wo ich halt ins Reich Gottes reingekommen bin, mich für Gott entschieden habe, da waren so viele Sachen in meinem Leben nicht in Ordnung. Und der Heilige Geist war so gnädig. Wenn er mir alles am ersten Tag gesagt hätte, er hätte mir, glaube ich, einen Strick gekauft. Und dann bin ich wenigstens im Himmel, dann ist alles erledigt, aber dann bin ich auch wieder nicht im... Ja, okay. Also jedenfalls, da habe ich gedacht, Jahre später habe ich gedacht, so gnädig. Immer das, was man gerade erledigen kann, zeigt er einem. Und dann wieder noch das Nächste und dann wieder das Nächste. Er tut einen nicht überfordern. Aber weißt du was, wenn du es stauen lässt, dann wird es irgendwann mal zum Berg. Und dann setzt es dir zu. Und das ist das, was wir eigentlich nicht machen sollten. Ja? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist dann so genervt und so kaputt und so, dass du irgendwie nur noch am Hilfeschreien bist. Oder es passiert das eben, dass das Herz verhärtet. Man kann dazu auch sagen, das Gewissen kann man totschlagen. Ja, am ersten Tag denke ich nur, oh ja, das sollte ich eigentlich machen, das hat eigentlich Gott zu mir gesagt, ich soll dem Cousin die Karte schreiben oder irgendwas. Geht ja oftmals nur um Kleinigkeiten, ja. Mache ich morgen, ja. Morgen, das sollte ich ja. Und dann geht schon ein paar Tage, bis dir wieder in den Sinn kommt. Und nach 3 Wochen denkst du, ist eigentlich auch Käse. Das brauche ich auch nicht mehr machen, der Geburtstag ist schon 5 Wochen rum. Kennt ihr solche Situationen? Ja. Gell? Ich auch. Aber du kannst vielleicht sagen, das ist ja lächerlich, das sind ja Lappalien. Aber Leute, aus diesen Lappalien besteht unser Leben. Und zum Beispiel eine Ehe, oder? Eine Ehe scheitert nicht an den großen, mächtigen Tragödien, sondern daran, dass der Zahnputzbecher falsch rumsteht oder die Socken auf der Couch liegen oder keine Ahnung, irgendwie so Kleinigkeiten einfach. Habe ich gerade jemanden erwischt? Gut. Das sind immer die Kleinigkeiten, ja? Also, wenn Gott zu dir spricht, schau, dass du es erledigst. Wenn du es rausschiebst, dann wird es immer schwieriger und dann stumpfst du ab und am Ende hast du ein verhärtetes Herz. Und dann sehnst du dich nach Gott und sagst, warum kann ich Gott nicht mehr erleben? Weißt du, das ist ja die andere Seite. Wenn wir dich zumachen, dann ist halt zu. Dann steht aber Gott auch davor. Wie war das mit den Israeliten? Ja, das heißt ja, wie eure Väter in der Wüste am Tag der Versuchung. Die Israeliten sind durch die Wüste, sind aus Ägypten ausgezogen, sind durch die Wüste gezogen und sie hatten diese Verheißung, dass sie ins verheißene Land reinkommen, wo Milch und Honig fließt, ja? Und unterwegs waren sie aber in der Wüste. Aber Leute, in dieser Wüste war Tag und Nacht die Gegenwart Gottes sichtbar. Ich meine, stehst du früh auf und siehst eine Wolkensäule über deinem Haus? Ich nicht. Und nachts eine Feuersäule? Ich denke mir, war eigentlich einfach. Du musst ja nur gucken, wo die Wolke hingeht und da tappst du hinterher und du bist immer im grünen Bereich. Also da sehne ich mich manchmal danach. Also da muss man mal beten und sagen, oh Herr, was ist jetzt dein Wille und wo geht's jetzt lang und bitte zeig mir doch und bitte. Die haben die Säule den ganzen Tag vor sich gehabt und die Feuersäule in der Nacht. Sie haben jeden früh den Manna gesucht. Auch wenn sie es nach einer Weile nicht mehr mochten, aber das war sowas wie Astronauten da. Und in dem Ding war alles drin, was man braucht. Die haben jeden Tag Wunder erlebt. Jeden Tag haben die Gott erlebt. Dann kommen die bösen Schlangen, wo jeder stirbt, der gebissen wird. Und dann gibt Gott die Lösung, ja. Und dann werden sie von Schlangenbiss befreit. Und dann schreien sie, ja, wir haben schon lange kein Fleisch mehr gehabt und das blöde Manna und das esst uns an und so. Dann lässt Gott Vögel kommen, Fleisch vom Himmel fallen. In einer Tour. Aber weißt du was? Sie haben nichts draus gelernt. Jedes Mal, wenn wieder irgendwas war, haben sie wieder geschrien. Zu Gott und zu Mose haben sie geschrien. Ja, Mose, und du bist schuld, und wären wir in Ägypten geblieben, und da hätten wir die Fleischtöpfe gehabt, war ja so toll in Ägypten, ne? Unterm Pharao als Knechten, war ja so toll. Aber wären wir nur in Ägypten geblieben und so, ja? Vorgestern hatten sie gerade ein Wunder erlebt. Und schon wieder sind sie am Schreien. Wir haben kein Wasser. Ja. Und dann lässt Gott mitten in der Wüste aus dem Wasser, aus dem Fels Wasser hervorquellen. Aber es hat ihnen nichts genützt, weil beim nächsten Mal haben sie wieder geschrien. Und Leute, die ganze Zeit geschrien haben und immer gesagt haben, wären wir doch in Ägypten geblieben, sind alle in der Wüste gestorben. Von denen ist keiner ins verheißene Land gekommen. Und ich denke, wir können uns echt überlegen, wie wir leben wollen. Das war's. Sie haben ihr Herz verhärtet, weil sie nicht sich mit Gott auseinandergesetzt haben. Diese Wunder haben ihnen nichts genützt, weil sie nicht darüber nachgedacht haben, dass wenn ja Gott ihnen an dem einen Tag hilft und dieses Manna jeden Tag hinzaubern kann, dass er ihnen ja am nächsten Tag auch helfen kann. Das haben sie nicht bedacht. Und deswegen haben sie keinen Gewinn daraus gezogen. Du sagst, ja, das ist Altes Testament. Jetzt lesen wir mal in Markus, da kommen wir zu dieser Geschichte. Jetzt kriegt ihr die Antwort von vorhin. In Markus 6, Vers 52. Ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch die Antwort, was Jesus gesagt hat zu den Jüngern. warum ihnen das nicht gelungen ist da auf dem See. Markus 6, Vers 52. Und da heißt, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Also Jesus, es gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus direkt zu ihnen redet, dass sie ein hartes Herz haben. Und ich sage euch, wo ich das gelesen habe, da war ich schon schockiert. Gott hat behauptet, sie konnten diesen See, diesen Wind nicht stillen, diesen Sturm nicht stillen, weil ihr Herz hart war. Also wir müssen vorausschicken, vorher sendet sie ja Jesus aus mit Vollmacht. Er sagt, ihr könnt die Werke tun, die ich tue, und gibt ihnen Vollmacht. Und eigentlich hätten sie die Vollmacht gehabt, aufzustehen und zu sagen, dass der Sturm aufhören soll. Ja? Das haben sie nicht gemacht, sie haben versucht, aus eigener Kraft rauszukommen. Warum konnten sie es nicht? Weil ihr Herz verhärtet ist. Und wie war ihr Herz verhärtet? Am Anfang vom Vers 52 heißt, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden. Sie sind gerade von einem Riesenwunder weggelaufen, also sie waren gerade nach einem Riesenwunder. Gerade vorher war nämlich die Speisung der 5000. Das waren die Brote, wo sie hätten verständig werden müssen. Ja? Gerade vorher war die Speisung der 5000 und Jesus schickt sie auf den See und dann sagt er, ihr seid durch die Brote nicht verständig geworden, deswegen ist euer Herz verhärtet. Was heißt es? Sie hätten darüber nachdenken müssen. In der englischen Bibel steht consider, also sie haben nicht darüber nachgedacht, es nicht in Betracht gezogen. Ja, das, was da passiert ist und welche Vollmacht Gott hat. Und wegen dem hat es ihnen jetzt beim nächsten Problem nicht geholfen. Wisst ihr was, es waren ja nicht irgendwelche gottlosen Leute. Deswegen hat mich die Bibelstelle auch so schockiert. Ich meine, das waren die Jünger von Jesus, die ja alles liegen und stehen gelassen haben, ihren Beruf aufgegeben haben, sich Jesus weiter ihm nachgefolgt sind. Das waren jetzt nicht irgendwelche Pharisäer. Verstehst du? Hat mich extrem schockiert. Das waren die wo gehorsam waren. Sie waren ja gehorsam. Jesus hat gesagt, fahrt auf dem See. Und sie waren Fischer und sie waren Profis und sie haben gewusst, es ist nicht gut, da kommt ein Sturm. Und sie sind trotzdem raus, weil Jesus gesagt hat, dass sie es machen sollen. Und trotzdem haben die ein hartes Herz gehabt. Boah! Die Latte ist ziemlich hoch, finde ich. Findest du nicht? Ha. Also, und trotzdem denke ich mir, das steht in der Bibel, weil wir was lernen sollen. Und dass wir uns nicht zufrieden geben und sagen, ja, ich diene ja Jesus, ich mache ja und ich tue ja und so. Dass wir trotzdem aufpassen müssen, dass unser Herz sich nicht verhärtet. Und es ist, wenn wir zu viel Zeit verbringen mit anderen Dingen. Selbst wenn's Dinge sind, die gut sind. Ja, also ich sehe es bei mir selber manchmal, wenn ich über längere Zeit, ich meine, ich beschäftige mich jetzt wirklich die meiste Zeit entweder mit gläubigen Menschen oder mit dem Wort Gottes oder so, also ich bin nicht so weit daneben. Und auch bei mir merke ich manchmal, dass es wie so eine Abstumpfung auf einmal kommt. Und dann gehe ich auf eine Konferenz oder so und dann machen die Lobpreis und denke, ja, ganz schön. Merke irgendwie, ich komme nicht so recht durch. Am nächsten Tag wird es besser, am dritten Tag fließen die Tränen. Jetzt bin ich wieder weich. Kennt ihr sowas? Und ich denke, das ist auch so wo du erspüren kannst, ob du hart geworden bist. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und ihn nicht spürst, oder andersrum, wenn du ihn spürst, dann ist dein Herz weich. Wir möchten so gern alle mehr mit Gott erleben. Aber das geht nicht, wenn unser Herz hart ist. Eben, was ist ein hartes Herz? Ein hartes Herz ist, wenn wir unsensibel gegenüber Gott werden, wenn wir abstumpfen, wenn wir nicht hingegeben sind. Eben, das kann auch nur einen Teil von unserem Leben betreffen, wo wir Gott nicht reinlassen. Zum Beispiel Ängste ist so ein Bereich, ist ein Riesenbereich, wo viele Menschen darunter leiden, die blockieren dich total gegenüber Gott. Du denkst, es ist ja nur ein Teil, es ist ja nur meine Existenzangst. Ja, ich habe ja nur Existenzängste. Aber weißt du, was du alles nicht machst, was Gott sagt, weil du Angst hast? Das blockiert dich. Ich kenne eine Bibelschule in England, da, wenn du dorthin gehst, da musst du auf so einen Mut, da musst du so Mutproben überwinden, weil die überzeugt davon sind, wenn du Angst nicht überwinden kannst, dann bist du nicht parat, ein Diener Gottes zu werden. Die müssen dort durch irgendwelche Höhlen laufen, wo lauter Spinnen drin sind, oder werden mitten in der Nacht im Wald rausgelassen, nur mit einer Taschenlampe und einem Kompass oder so, und müssen dann irgendwie heimlaufen. Und gut, der Leiter von der Bibelschule, der ist Südafrikaner, und der war da irgendwie beim Militär, auch irgend so ein Typ mit so Bootcamp oder irgendwie so. Ja, aber die waren überzeugt davon, dass das ein Teil sein muss von der Bibelschule, von der theologischen Ausbildung, dass wenn du nicht Ängste überwinden kannst, dann kannst du nicht eine Gemeinde leiten, weil du wirst immer wieder mit Dingen konfrontiert. Und wenn Ängste dich blockieren, dann bist du nicht frei. Ja, also, und das ist ja dann nur ein Teilbereich von deinem Leben, sonst dienst du ja Gott. Oder wenn du abgelehnt dich fühlst und die ganze Zeit deine Gedanken da drin sich festsetzen. Es sind so Sachen, wo du ein hartes Herz kriegen kannst. Und eben, wir haben alle mit Teilbereichen zu tun. Und eben, das Ding, wo du es merkst, ist, wenn du eben Gott nicht mehr so erleben kannst, wie du dir das gerne wünschst. Schau mal, warum machen wir zum Beispiel, warum ist es so gut, wenn man mehrere Tage hintereinander in der Gegenwart Gottes ist. Deswegen machen wir zum Beispiel einen Segenskurs immer an einem Wochenende 3 Tage hintereinander. Und ich garantiere dir, du wirst jedes Mal sehen, der Sonntag ist der beste Tag. Bis dahin sind nämlich alle weich. Ne? Und weil du brauchst eine Weile, wir könnten den Segenskurs auch so machen, dass wir 3 Wochen hintereinander jeweils Freitagabend machen. Aber ich sagte, wir hätten nur einen Bruchteil vom Ergebnis. Wenn du raus bist und wirklich dich absonderst und in der Gegenwart Gottes bist, da kannst du viel mehr erreichen. Ich war zum Beispiel, als ich auf Bibelschule war, da haben wir ja jeden Morgen Lobpreis gemacht und dann bist du den ganzen Vormittag unterm Wort Gottes. Ich sagte, beim ersten Ton vom Lobpreis war ich schon in der Gegenwart Gottes. Ja, weil du kommst gar nicht richtig raus. Du bist immer irgendwie... Da kommst du von der Bibelschule heim und dann lernst du noch und dann überlegst, da musst du noch Bibelstellen auswendig lernen, hast du immer in der Tasche und denkst die ganze Zeit darüber nach, weil der Test geschrieben wird und du musst Johannes 1 auswendig können, das erste Kapitel und so. Ja, hatte ich noch die Kinder zu Hause und musste mich um alles kümmern und trotzdem, ich war so die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes und in der Zeit sind richtig viele Wunder passiert. Da wird sie halt frei Haus geliefert, ne? Das ist das Schöne. Und daheim musst du dich anstrengen, da musst du dir die Zeit wegnehmen. Aber ich denke einfach, dass sich's rentiert. Ja? Also, bei den Jüngern war es, dass sie durch dieses Wunder nicht verständlich geworden sind, weil sie es nicht bedacht haben, weil sie nicht darüber nachgedacht haben. Aber eben, wir haben am Anfang gelesen in Sprüche 4, dass wir das Reden Gottes und das, was Gott sagt und tut, nicht aus den Augen lassen, dass wir es bewahren und bewegen. Und das gibt Leben und das gibt Heilung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so eine Sehnsucht nach Wunder. Das Eingreifen Gottes, ich möchte sehen, wie Gott eingreift. Ich habe satt, ich mag nicht nur immer irgendwie im natürlichen Leben und nur wenn es gar nicht mehr anders geht, dann irgendwie Gott reinbitten ins Boot. Ich möchte ihn viel mehr erleben. Und ich habe ein paar Projekte laufen, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, weil die noch nicht abgeschlossen sind, so Glaubensprojekte, wo ich einfach will, dass Gott jetzt mal zum Zug kommt. Das habe ich lang genug selber rumgemacht. Ja, weißt du, auch hier wieder, ich habe es euch ja am Anfang gesagt, ihr könnt selber wählen, wie ihr leben wollt. Wenn du sagst, ah, pff, das interessiert mich nicht so, ich gehe zum Zahnarzt und ich gehe zum Doktor und ich gehe zum Augenarzt und das alles, wir haben ja alles. Aber weißt du, warum so viele Wunder passieren in Ländern, wo es das alles nicht gibt? Weil die keine andere Möglichkeit haben. Da erleben die viel mehr Heilungen. Ja, weil die ja nicht gleich irgendwo hinrennen können. Aber ich für mich habe mich wirklich entschieden, ich möchte mehr sehen, ich möchte mehr noch Gott reinlassen. Ich möchte mich mehr noch auf ihn verlassen und noch weniger mich selber rausretten aus Dingen. Ich möchte fokussiert sein auf das, was er will. Und das heißt nicht, dass man komisch wird. Gell? Das heißt nicht, dass man komisch wird und nur noch irgendwie so rumläuft, ne? Sondern du bist mitten im Leben, wie Jesus. Jesus war mitten im Leben und der war so anziehend, der war so anziehend, dass ihm alle Menschen nachgelaufen, die wollten in seiner Gegenwart sein. Wir haben manchmal so ein falsches Bild von Menschen, die heilig leben. Das sind ja die, mit denen möchtest du echt kein Bier trinken, weil das ist ja sowas von langweilig. Ne? Denkt man irgendwie. Aber so soll es nicht sein. Mit Jesus wollte jeder ein Bier trinken, da glaube ich einfach dran. Wir haben damals Wein getrunken, nicht Bier. Ja, deswegen trinke ich auch lieber Wein. Also weißt du, er in seiner Gegenwart war es nicht komisch, nicht öde, nicht langweilig. Da hat man sich wohl gefühlt. Sogar die Prostituierten sind ihm nachgelaufen. Die haben genau gewusst, dass er nicht reagiert auf das, was sie wollen. Aber sie waren angezogen von ihm. Sie waren von dieser Wärme, von dieser Güte, von dieser Gnade, von dieser Klarheit. Ich möchte so jemand sein. Sehne ich mich danach. Aber ich glaube, das passiert nur, wenn wir uns entscheiden, fokussiert zu leben. Wenn wir nicht einen Einfluss in der Welt haben und den anderen im Reich Gottes. Das gibt irgendwann so einen Spagat, das verreißt dich. Und dann kriegst du nicht die Ergebnisse, die du willst. Und dann bist du frustriert und sagst, das rendiert sich ja eh nicht. Und dann ist am Ende wieder Gott schuld. Also, entscheide dich, dass du fokussiert bist auf Gott. Erlaube nicht, dass Dinge oder Personen in deinem Leben zum Götzen werden. Weil das ist auch was, was dein Herz verhärtet. Eben, wenn dein Hobby dir wichtiger ist als alles andere. Ja, ich schaue mir auch gern Fußball an, aber wenn es darum geht, ob ich jetzt ins Wir gehe oder in Fußball, dann ist für mich die Sache klar. Und nicht nur, weil ich Pastor bin, das habe ich immer schon so gemacht. Weil der Fußball errettet mich nicht. Also die Wir errettet mich auch nicht, aber da reden wir wenigstens über was Gescheites, über das Wort Gottes. Aber du weißt, was ich meine. Es können dich viele Dinge... Überleg einfach mal in der nächsten Zeit, mach mal ein bisschen Inventur in deinem Leben und schau, worüber du die ganze Zeit denkst. Und wenn das nicht göttliche Dinge sind, dann muss unter Umständen hier eine Änderung vorgenommen werden. Auch wenn es zum Beispiel um Heilung geht. Wir sind so, so darauf konzentriert, auf das, was wir alle leben. Gott hat mir irgendwann vor kurzem mal gesagt, du kannst nicht wenn du Schmerzen hast, du kannst nicht glauben, dass ich dich heile, wenn du in der anderen Hand schon die Schmerztablette hast. Du kannst nicht beides haben. Entweder glaube ich, dass ich Glauben habe und dann lasse ich das, oder ich weiß von vornherein, vergiss es und dann nehme ich die Schmerztablette. Es ist ja keine Sünde, eine Schmerztablette zu nehmen. Aber wenn ich Wunder erleben will, dann muss ich sie weglassen. Ich weiß, es ist brutal heute Morgen, aber ich bin jetzt seit Wochen an dem dran und habe wirklich, also ihr wisst, an meinem Geburtstag hatte ich so eine Backe. Und normalerweise, ich kenne das schon von früher, dann ist einfach Eiter und dann muss man zum Zahnarzt war ich gerade am Anfang so von meinem Projekt und habe gedacht, nee, ich will es jetzt wissen. Und dann haben wir gebetet und dann ist es gut geworden und dann ist es wieder gekommen und dann ist es wieder gut gewesen und dann ist es wieder gekommen und dann ist es wieder gut gewesen und jetzt ist es schon seit Wochen gut. Aber ich hätte auch zum Zahnarzt gehen können, wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Verstehst du, Gott wäre mir nicht, das ist keine Sünde. Gott wäre mir auch nicht böse gewesen, aber ich hätte es wunderlich erlebt. Und das ist heute meine Herausforderung an euch. Wie willst du leben? Willst du ein aufregendes, ein spannendes Leben haben? Oder wie alle leben? Ja? Ich glaube wirklich, versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage, aber Wunder fallen nicht vom Himmel wie die reifen Äpfel. Wunder kann man sich auch nicht erarbeiten. Das wäre der falsche Weg.
Ja, jetzt verbeiße ich mich und dann lese ich so lange in der Bibel, bis ich einen franzigen Mund habe. Und dann steht auf dem Grabstein, sie hatte einen franzigen Mund, weil sie so viel gelesen hat. Nee, das nicht.
Sie hat sich stets bemüht. Steht schon im Zeugnis, sie hat sich stets bemüht. Nein, das nicht. Aber nicht erarbeiten, aber fokussiert sein. Und ich weiß doch von vornherein, habe ich jetzt für das Glauben oder nicht. Also ich weiß es. Und wenn ich merke, ich habe keinen Glauben, dann haue ich mir ein Medikament rein. Aber nicht immer gleich beim ersten halskratzenden Doktor anrufen. Kannst du auch machen, aber dann erlebst du nicht das Wunder. Und beides kannst du nicht haben. Ja, wie ist es mit der Grippe? Wenn man zum Arzt geht, dauert es eine Woche. Und wenn man nicht zum Arzt geht, dauert es 7 Tage. Weißt du, wenn du eine Grippe hast, da weißt du ja, dass die sowieso heilt. Da brauchst du auch nicht wirklich dich einzusetzen. Aber ich will bei solchen Sachen üben, weil vielleicht gibt es auch mal was Größeres, wo eben der Arzt nämlich nachher nicht mehr helfen kann. Und was machst du denn dann? Dann ist auch nicht zu spät, weil Gott völlig gnädiger Gott ist. Aber ja, wenn du Gelegenheit hast, kannst du ja vorher schon überlegen, was du möchtest. Ja, Gott ist so gnädig. Und er will einfach sich beweisen in unserem Leben. Er will einfach, dass wir mehr erleben. Und ich denke, dann wird auch das Leben, dann kommt eben diese Qualität in unser Leben rein. Ich muss euch sagen, ich habe eigentlich nur dadurch, dass ich wirklich Jesus ernsthaft nachgefolgt bin, gerade am Anfang, wie ich gläubig geworden bin, so viele Wunder erlebt. Die sind mir jetzt buchstäblich hinterhergeflogen. Also später haben wir das dann nicht mehr so, aber wirklich manche Sachen sind einfach verschwunden. Zum Beispiel, ich war herzkrank. Als Kind hatte ich mal so eine schwere Masern mit Lungenentzündung und durfte nie zum Turnunterricht und so, weil mein Herz krank war. Und irgendwann habe ich das vergessen und dann habe ich irgendwann gedacht, nachdem ich gläubig geworden bin, jetzt guck's mal, und das Herz ist in Ordnung gewesen, hat kein Mensch für gebetet. Und so mehrere Sachen, die sind einfach verschwunden. Weil der Körper sich anpassen muss, weil ich so viel in der Gegenwart Gottes war. So, ich denke, ihr habt es kapiert heute Morgen, hm? Also, wenn wir Gott mehr erleben wollen, entscheiden wir uns doch, dass wir unser Herz bewahren. Und dass wir uns, ich meine, es sind einerseits dass du natürlich dich von den schlechten Dingen enthältst. Das ist ja sowieso so, von der Sünde, ja. Aber es geht eben noch dieser Feinschliff, dass du dich nicht nur von schlechten Dingen enthältst, sondern dass du sagst, wie viel Zeit bringe ich mit Gott oder wie viel mit meinem Hobby oder so, und dass sich das verschiebt. Weil das Herz wird nicht unbedingt von schlechten Dingen verhärtet. Das können auch die Jünger, die waren im Willen Gottes. Und trotzdem hatten sie ein verhärtetes Herz. Gibt es eben diese Feinabstufung. Wir lesen noch 3 Bibelstellen. Philipper 3, Vers 13. Dann kommen wir zum Schluss. Wo ist er denn? Philipper 3, Vers 13. Und da heißt: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So kannst du dein Herz behüten, indem du die vergangenen Dinge hinter dir lässt und sie nicht mitschleppst und nach vorne strebst. Nach diesem Kampf, Paulus verwendet hier einen Begriff aus dem Sport, ja, dass du ein Sportler ist, zielgerichtet, der macht alles dafür, dass er sein nächstes Ding gewinnt, was er macht. 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also das sind Geheimnisse, die Gott dir sagen will. Das sind Dinge, wie Gott mit dir reden will. Ich wünsche mir, dass wir Freunde Gottes sind, wie der Abraham. Freunde Gottes. Und Gott hat gesagt, soll ich irgendwas tun, bevor ich es nicht meinen Freunden gesagt habe? Ich möchte so jemand, ein Freund Gottes sein, der mir sagt, bevor das Unheil kommt, damit ich dagegen beten kann. Gott hat zum Abraham gesagt, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Und Abraham, oh, wenn nur 50 Gerechte in der Stadt sind, oh, wenn nur 10 Gerechte in der Stadt sind. Und am Schluss, da waren halt nicht 10 Gerechte und dann ist aber sein Neffe und seine Familie bewahrt worden. Und sowas möchte ich auch erleben. Wenn Unheil kommt, dass Gott mir vorher sagt, dass Menschen bewahrt werden. Und das erleben wir auch immer wieder. Und Gott hören tust du einfach, wenn du auch hinhörst, wenn du Zeit verbringst mit ihm. Auch im 1. Korinther 2 und Vers 12 steht dann, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also das heißt, dass Gott dir einfach mehr zeigen will, noch mehr, was er für dich tun will, mehr, wer er ist. Und er will, dass der Friede in deinem Herzen ist, ja, dass dir gut geht. 1. Johannes 2, Vers 20, hier jetzt noch die letzte Bibelstelle, und da heißt: Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Oder die Salbung lehrt euch alle, heißt in einer anderen Übersetzung. Das heißt, dass in dir eigentlich alles ist, was du brauchst. Und das ist eigentlich, was Gott auch am Anfang gesagt hat, finde ich echt so. Theo hat ja nicht gewusst, was ich predige, aber das ist genau, was er eigentlich gesagt hat. Es ist in uns. Es kommt nicht von irgendwoher. Es kommt nicht durchs Dach. Es kommt auch nicht heute Morgen durch die Predigt. Wenn du heimgehst und dann ab da nicht mehr drüber nachdenkst, was ich heute gesagt habe, dann wird es dir nicht zum Segen sein. Und deswegen machen wir ja auch immer mittwochs einfach, dass wir nochmal drüber reden, damit es wenigstens ein bisschen hält. Ja, also, Gott hat uns so ausgestattet, dass alles in uns ist. Er lehrt uns. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu belehren, zu bewahren, zu behüten. Ja, und er ist unser Anwalt. Er ist, frag den Heiligen Geist mal wieder, ja, was du tun sollst. Und hör auf seine Stimme, wenn er dich überführt. Und lass es nicht anstehen. Okay? Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche mit ganz viel Zeit mit Gott.